Bäckerei Konditorei Vogt präsentiert.
FC Thekenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, der 1. FC Köln spielt 1:1 gegen St. Pauli. Über den Tipp von Julian reden wir gleich noch, wie das Spiel eigentlich hätte ausgehen sollen. Wir haben generell, glaube ich, viel über das Spiel zu besprechen. Und das machen wir als erstes natürlich mit unserem Gast, den wir heute aus Boston zugeschaltet haben. Das heißt, wir müssen es ein bisschen remote machen. Von daher, entschuldigt bitte, wenn wir ab und zu mal hier öfter hier reingucken. Wir wollen unseren Gast ja auch sehen. Ihr seht ihn auf jeden Fall auch. Es ist Derek Ray. Herzlich willkommen, lieber Derek.
Hallo Ralf, hallo Julian, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich darauf.
Ja, wir freuen uns auch riesig, dass das geklappt hat. Du bist ja die deutsche, die englische Stimme der Bundesliga, so kann man es ja wirklich sagen. Und ich habe immer noch im Ohr, weiß es noch.
That's one of the goals of the season.
That's one of the goals of the season, yes. Ne? Also ich glaube, das Tor wird ja alle Nase lang wieder gezeigt bei jedem. Und das bist du gewesen. Du hast uns diesen wunderbaren Moment noch mal verschönert. Auf Englisch klingt es irgendwie noch schöner. Also ganz toll.
Nee, danke sehr. Die Bundesliga für mich ist wie eine Leidenschaft. Das war immer so. Und Glück gehabt, dass ich jetzt jede Woche ein Bundesligaspiel kommentieren kann und hauptsächlich, wenn es um den 1. FC Köln geht, ist das also noch schöner, also normalerweise so mindestens. Ja. Und leider konnte ich das Spiel am Wochenende nicht kommentieren. Ich hatte Leipzig gegen Frankfurt, aber früher mal doch gegen Bremen, also in Bremen und zu Hause gegen Frankfurt. Also ja, hoffentlich in den nächsten Wochen gibt es weitere Möglichkeiten. Aber ja, es ist eine interessante Saison gewesen, also sowohl für Köln als auch für die ganze Liga.
Wir kommen natürlich auch noch darauf zu sprechen, aber natürlich möchte ich natürlich den ständigen Experten hier, den Co-Host, den Analytiker und Werbefachmann präsentieren. Das ist niemand anderes als Julian Witzel. Lieber Julian, ganz herzliches Willkommen auch dir.
Bin ich jetzt schon Bernd Stelter so nah oder wieso Werbefachmann? Hoffentlich nicht. Aber nee, trotzdem danke. Schön, dass wir zusammen sind und du auch dabei bist, lieber Ralf.
Ja,
und
auch ich bin Werbefachmann, genau. Weil ihr habt es ja alle mitbekommen. Wir haben ja einen neuen Sponsor, die Bäckerei Vogt, die ich eben noch nicht erwähnt habe, präsentiert uns heute hier. Wir werden das natürlich weiter für euch hier Leckereien servieren. Lasst euch schon mal überraschen, da kommt gleich was. Eine Leckerei war das Spiel am Samstag leider nicht, das muss man sagen. Ich frage mal mit dem Julian jetzt an, wie laut hast du geflucht oder bist du in dich zusammengebrochen, als dieses 1:1 fiel?
Also wenn ich vor Ort bin, dann schreie ich nicht so sehr, wie wenn ich das zu Hause gucke. Deswegen war ich eher sehr ruhig, sagen wir es mal so.
Okay, aber zusammengebrochen schon ein bisschen.
Innerlich schon, ja. Also es war so ein bisschen so wie gewonnen, so zerronnen. Ne? Wenn man ehrlicherweise eine Woche vor uns noch darüber unterhalten haben, wie man spät den Ausgleich macht. Da war es aber schon so ein bisschen, hat sich leicht abgezeichnet. Man war ja so die letzten 20 Minuten, finde ich, schon etwas besser in Bremen. Aber dieses Tor aus dem Nichts, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Also ich war mir sicher, okay, wir haben kein herausragendes Spiel gemacht, weit weg davon. Aber es wird halt ein Sieg, weil Pauli dermaßen harmlos war. Ja. Und dann eiert dieses Ding da noch rein. Und im Stadion selber guckst du ja nicht unbedingt, also ich habe in dem Moment nicht auf Schwäbe geguckt. Ich habe nur auf die Flanke geguckt und den Kopfball. Und habe erst in der Zusammenfassung, also im Nachspiel, als ich mir nochmal angesehen habe, registriert, dass er da ausgerutscht ist. Also dass das nochmal dieses i-Tüpfelchen da drauf ist. Also ich habe mich schon gewundert, weil ich habe gesehen, der Kopfball war sehr langsam. Da habe ich schon gedacht, wo bleibt denn der Schwäbe? Und jetzt gab es zumindest einen Grund dafür.
Naja, das hat man ja dann im Nachhinein gesehen. Ja. Derek, ich muss dich mal fragen, Boston ist ein Stück weit weg von Hürth, aber ich weiß nicht, ob du den Knall gehört hast, weil ich bin hier geplatzt.
ja, konnte ich eigentlich hören. Also und ich habe gute, also sehr gute Freunde in Köln und also nach den Spielen höre ich also jedes Mal, naja, das war sehr gut oder das war schlimm und dieses Mal natürlich sehr schlecht, gleich am Ende des Spiels. Und wir haben schon also vom Namen Ricky J. Jones die Nase voll, glaube ich. Also das war nicht so angenehm am Ende des Spiels. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Köln eigentlich gewinnen würde mit 1:0. Also es war kein Leckerbissen als Fußballspiel, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass alles klappt, dass man ein bisschen gelernt hat. Also es war andersrum im Vergleich mit den anderen Spielen, mit den Spielen, wie ich erwähnt habe, gegen Frankfurt und gegen Bremen. Mhm. Da war es also am Ende also angriffsweise sehr spannend, aber dieses Mal konnte man einfach die Null nicht halten. Und ja, lernen muss man einfach. Also das geht wirklich nicht, wenn man also nicht so gut gespielt hat, aber trotzdem vielleicht den Sieg erarbeitet hat. Ja, das ist das schmeckt gar nicht gut am Ende, und das war auch mein Gefühl. Ja. Also ich musste mich also auf ein Spiel Leipzig Frankfurt vorbereiten, aber trotzdem konnte ich also ein bisschen im Radio hören und dann später 20 Minuten Abschnitte sehen, und ja, im Endeffekt ja, war ich sehr traurig, und ich war wohl nicht der Einzige.
Nee, da warst du bei weitem nicht der Einzige. Also geplatzt bin ich hier wirklich, weil ich habe es nämlich im Gegensatz, wie du es jetzt auch erzählt hast, ich habe es wirklich kommen sehen. Weil das wäre so typisch FC, wenn in einem Spiel und der Reporter, ich weiß jetzt nicht, Martin Roos war es, glaube ich, hat mehrfach wiederholt, wie soll diese Mannschaft jemals ein Tor schießen, St. Pauli. Und ich denke, jetzt häng doch bitte in die Fallhöhe nicht noch höher. Und am Ende ist genau das passiert. Ich habe gedacht, die fangen sich noch ein. Und dann hatten sie ja die Chance zum zweiten Tor. Das war ja wirklich dann diese Doppelchance von Achel und von Kainz, der auch noch mal hätte querlegen können. Können wir gleich noch mal drüber reden. Und als es da dann nicht gepackt hat, habe ich gesagt, Mensch, also jetzt wird's richtig eng. Mit der letzten Flanke dann, genau so ist es dann gekommen. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen chronologisch vorgehen. Vielleicht auch mal mit der Aufstellung. Da gab es ja mal wieder Überraschungen, oder?
Aber ich habe es doch vorher gesagt, weil Schmidt spielt zumindest.
Das war richtig vorher gesagt.
ja, einiges dann doch wieder nicht, das stimmt. Ja, ich habe mich schon die ganze erste Halbzeit darüber geärgert, dass Said El-Mallah auf der 9 gespielt hat, muss ich sagen. Auch wenn Kwasniok das ja danach auch so begründet hat, er will den Spieler besser machen, breiter aufstellen etc. Ich finde trotzdem, dass du gemerkt hast, dass es da nicht die ideale Position ist, und er vor allen Dingen einer ist, der auf dem Flügel ja dann was hätte bewirken können. Und das war ein Bülter in dem Spiel nicht, außer halt bei seiner Reingabe zur Mega-Doppelchance. Die hatten wir ja auch noch. Aber ansonsten hatte ich schon das Gefühl, das kann nicht sein. Und ich habe extrem Ragnar Ache vermisst. Und für mich wäre das der Prototyp für dieses Spiel gewesen. Und ich finde, das hat er am Ende auch bewiesen, in der Zeit, wo er drin war, was er bewegen kann. Ich fand die zweite Halbzeit deutlich besser dann. Aber auf jeden Fall, das war so das, wo ich mich eigentlich die ganze erste Halbzeit mit beschäftigt habe, beziehungsweise aufgeregt habe und gedacht habe, wieso spielt er da auf der 9? Ich meine, er hätte trotzdem fast sogar 2 Tore machen können, ne?
Ja, El-Mallah war auf jeden Fall, er verballert auch einiges bei allen berechtigten Lobes.
Ja, wobei beim ersten, den hält der Torwart halt überragend, ne? Da kommt er irgendwie noch hin. Aber trotzdem war das ist so wieder dieses, quasi muss immer irgendwas machen, womit keiner rechnet. Aber ich habe manchmal den Eindruck, damit rechnen die Spieler auch nicht.
Ja. Hat man irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt. Derek, wir haben letzte Woche Jürgen Bergener hier gehabt, der WDR-Kollege, der ja auch selber einen A-Schein hat, der selber Trainer werden könnte, relativ hoch auch. Und der hat auch ganz klar vehement Ragnar Ache gefordert für genau dieses Spiel. Und jetzt kommt er nicht. Also es wird also nicht gefüttert mit Flanken, sondern man versucht, ich sage jetzt mal, ein Experiment als Schulungsmaßnahme, damit er ein kompletterer Spieler wird mit El-Mallah. Ich fand das nicht so geschickt, also, sage ich ganz ehrlich, obwohl ich Kwasniok mag. Aber wie ist es bei dir angekommen?
Ja, Julian hat es angesprochen. Ich finde, mit Kwasniok, manchmal passt das, manchmal nicht, aber ist sehr unberechenbar. Und das habe ich eigentlich von den Leuten in Bremen gehört, also vor dem Bremen-Spiel. Das ist, was mit Köln ein bisschen gefährlich ist. Man kann nie im Voraus wissen, was der Kwasniok eigentlich machen will. Und dieses Mal mit ohne Ache, ja, ist es eine andere Sache. Und El-Mallah in der Mitte, ja, für mich auch passt das nicht so gut. Aber ich muss sagen, mit El-Mallah ist er also dieser Typ, der manchmal die ganze Zeit überraschen kann, auch in der Mitte. Und also von dem her vielleicht hat es ein bisschen Sinn gemacht. Aber ich muss sagen, ich war sehr froh, als ich die Aufstellung zum ersten Mal gesehen habe und als ich bemerkt habe, dass das Waldschmidt von Anfang an gespielt hat. Ja. Das war für mich verdient, also als Ersatzspieler in den Spielen gegen Frankfurt und gegen Bremen. Mhm. Aber Waldschmidt ist für mich besser als, wie würde man es beschreiben, als Zehner, also direkt hinter den Spitzen. Bülter normalerweise in der Mitte, das war wohl eine Überraschung. Die Balance ist manchmal, also wenn ich so eine Aufstellung angucke, dann meine ich, also dass die Balance vielleicht ein bisschen fehlt. Und Sebulonsen zum Beispiel in der Dreierkette, da gibt es ein bisschen ein Risiko, würde ich sagen, normalerweise, hat aber hauptsächlich sehr gut gespielt, mit Kraus in der Mitte, also im Mittelfeld, zusammen mit Hüseyin Basic. Das war hauptsächlich sehr solid. Kaminski ist auch für mich interessant. Wo soll er denn spielen? Also ja. das ist die Frage. Manchmal rechts, manchmal links, manchmal als Angriffsspieler, manchmal Schienenspieler. Und ich verstehe, was Kwasniok macht. Also er versucht jedes Mal und will, dass der andere Trainer im Kopf hat, wie spielt Köln also diese Woche. Aber ja, es gab Erfolge, aber auch Dinge, also mit dieser Aufstellung, die nicht so gut geklappt hat.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, ich werde den Julian auch nochmal auf Kwasniok's Rolle ansprechen, der quasi, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch gesehen habe, links defensiv gespielt hat eher. Ne? Und,
Kaminski.
Ich meinte natürlich Kaminski.
Also, was habe ich gesagt? Kwasniok, der kann vielleicht überrascht uns und spielt selber. Ja,
naja, Entschuldigung.
nee, aber
das war natürlich eine Fehlleistung. Gemeint war natürlich Kaminski.
Ja, ja, also das sind so Sachen, wenn du dann schon mal meinetwegen El Mala verschiebst, dann setz doch bitte den Kaminski da ein, wo man bisher zumindest gesehen hat, dass er die besten Spiele gemacht hat, dann auch neben ihn links. Das habe ich nicht verstanden. Andere Sachen fand ich ja gut, die wir auch gefordert haben, wie Derek auch gesagt hat. Ich finde, Kraus hat eine gute Stabilität gebracht, hat auch einige schöne Bälle von hinten rausgespielt. Also ja, in der Rolle, finde ich, hat man auch gemerkt, er ist einfach, was den Spielaufbau oder den Antrieb nach vorne angeht, auch ein besserer als der Martel. Martel hinten drin war auch vollkommen okay. Da hat vieles gepasst. Sebulonsen sehe ich auch kritisch, beziehungsweise, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, irgendwo auch gelesen. Schon ein bisschen Auftrag auch an Kessler, weil Schenk lässt er als gelernten Innenverteidiger draußen, Sebulonsen parkt dann lieber dahin. Also das ist auf jeden Fall eine Position, wo er scheinbar auch Bedarf sieht, dass man in der Innenverteidigung was tun muss. Gut, das hatten wir ja eh schon gesagt.
Ja.
Aber die, wie du schon sagst, diese Kaminski-Personalie, die kann ich nicht nachvollziehen. Also wieso er ihn dann nicht links vorne spielen lässt, wenn nicht dann El Mala schon da ist.
Ja, das hat mich total gewundert, aber es hat natürlich wahrscheinlich auch den Gegner gewundert, aber am Ende hat es auch nicht so viel gebracht. Ne? Also
ja, also gut, ich meine, du hast kein gutes Spiel gemacht, du warst aber schon, finde ich, also meiner Meinung nach warst du schon klar besser als der Gegner und hattest auch genug Chancen, um das Spiel auch 2-3-0 zu entscheiden.
Ja.
So ehrlich muss man ja sein. Und viele Sachen sind ja auch aufgegangen. Ich finde, gib auch Derek recht, ich sehe Waldschmidt lieber auf der 10, aber ich finde trotzdem, dass er einen sehr quirligen Eindruck gemacht hat, unheimlich aktiv war, am Spiel teilnehmen wollte, sich viele Bälle geschnappt hat. Also ich finde schon, dass man gemerkt hat, er wollte diese Chance jetzt auch mal nutzen von Beginn an, weil bei ihm ist ja immer so die Sache, dann spielt er 3-4 Mal gut und dann kriegt er die Chance und dann versemmelt er sie. Ich finde, er hat sie diesmal nicht versemmelt. Allerdings natürlich die große Chance, den kann er deutlich besser platzieren.
Das ist diese Dreifachchance, ne? Ich meine, also sorry.
Achso, und in der zweiten Halbzeit auch noch, den meine ich.
Ja, in der 70.
Genau, so, den meine ich, da hat er ja auch sehr freie Schussbahn und klar, du meinst dieses Dreifach-Ding mit Sebulonsen am Ende.
Ja, ich wollte jetzt auch nochmal auf die erste Halbzeit, die wollte ich abschließen und deswegen komme ich auch nochmal, das war ja eigentlich die einzige wirkliche Chance, bis auf die Sache, wo El Mala am Anfang mal allein Richtung Tor lief.
Wo aber er leicht zu weit vorlegt.
Leicht,
ne?
Den Ball zu weit vorlegt.
Schöner Pass da von Kraus, übrigens.
Ja, das war ein sehr schöner Pass. Ne? Und klar, war am Ende auch eine schöne Aktion. Aber El Mala, ich meine, wir würden vielleicht heute alle anders reden, auch über dieses Mittelstürmer-Experiment, wenn er diese beiden Tore macht. Ne? Also dann sagen alle von wegen, Mensch, was ist der Kwasniok, ein schlauer Fuchs. Und jetzt reden wir anders, weil einmal hält der Torwart überragend und einmal hält er sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Ne? Aber ich weiß nicht, ich komme auch mal darauf zurück. Warum macht er das jetzt? Warum macht er jetzt, versucht er irgendwie aus El Mala Mittelstürmer zu machen?
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Ache nicht fit genug war für 90 Minuten. Die Frage hat ja überraschenderweise nach keiner gestellt, weil das war so das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn man gesehen hat, wie er gespielt hat nach der Einwechslung. Wieso hat er nicht von Beginn an gespielt? Also vielleicht, weil er ein bisschen raus war. Das wäre so meine einzige Vermutung, warum man das hätte machen können. Ansonsten fällt mir da kein plausibler Grund für ein.
Würdest du Derek das gerne nochmal sehen, dass Elmalla weiter Mittelstürmer spielt?
Ich glaube, dass es vielleicht möglich wäre. Kommt drauf an, also gegen wen. Ich habe mich gefragt, hatte das vielleicht etwas mit St. Pauli zu tun und also mit Stärken oder Schwachen in der Kette von St. Pauli. Und da hatte man Wahl, also Hauke Wahl sehr stark, also ja. Kopfballerisch sehr stark, aber vielleicht Elmalla gegen Wahl, gegen Erik Schmidt. Vielleicht hat er also gedacht, das könnte eigentlich gut klappen für Köln. Ein Experiment, aber manchmal braucht man das. Also es kommt drauf an, also gegen also gewisse Gegner könnte man das sehen. Aber es war nicht so normal, es war nicht, was man erwartet hat. Und normalerweise würde man denken, Ache, also wenn fit, wenn er zur Verfügung steht, dass Ache also alles gewinnen würde, oder nicht alles nicht, aber vielleicht die Mehrheit der Zweikämpfe gewinnen könnte. Es war aber interessant. Und was ich sagen würde, also mit Elmalla, er ist einzigartig. Also wenn ich analysiere, was er anbieten kann, was er anbieten darf, es ist nicht so, dass er einfach also hier spielen muss oder hier, vielleicht ein bisschen wie zum Beispiel Musiala oder manchmal Wirtz, also als Wirtz in der Bundesliga gespielt hat, war es so, dass er manchmal also links spielen würde oder in der Mitte, das sieht man auch bei Liverpool, und mit Elmalla sehen wir diese Entwicklung auch, und da bin ich froh, aber ob das eigentlich der richtige Zeitpunkt war für Elmalla als Mittelstürmer, weiß ich nicht.
Okay, also die erste Halbzeit war dann vorbei. Es war jetzt, wie wir da schon festgestellt haben, immer noch kein Leckerbissen. Also auch zu Ende der ersten Halbzeit nicht. Zweite Halbzeit fing ja dann natürlich positiv an. Es war ja relativ schnell dann auch das 1-0 gefallen. Waldschmidt, ich glaube, das war jetzt nicht so wahnsinnig geplant. Aber ich will jetzt einfach mal auch selber ein bisschen schwärmen, was Elmalla daraus gemacht hat und wie er da Richtung Tor gerannt ist. Das ist schon einzigartig. Ne? Also dieses Tempo, das auch zu halten und sich auch nicht, sag ich mal, aus dem Konzept bringen zu lassen von irgendwelchen Versuchen, ihn zwar nicht zu faulen, ihn aber abzudrängen. Mhm. Und teilweise hat er ihn schon gehalten, also der hätte das auch, der hätte sich auch fallen lassen können. Aber nein, er zieht es durch und ist halt mit Ball schneller oder als der Kollege ohne. Also muss man schon sagen, großartig. Ne? Dann ist natürlich wieder mal dieser Einzelkönner, den wir da haben, der uns da mehr oder weniger wieder, ja, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern gerettet hat mit seinen Toren. Ne?
Absolut. Und ich finde, er ist schon, du hast das ja eben angedeutet, einige Chancen verballert er. Finde ich ehrlicherweise nicht. Ich finde, er ist eigentlich erstaunlich effektiv. Also da gibt es auch eine Statistik, wenn du mehr als 300 Bundesliga-Minuten gespielt hast, die Saison, Chancen versus Tore, hat er den zweitbesten Wert nach Harry Kane. Mhm. Also ich finde, er bleibt voll im Kasten eigentlich schon ziemlich eiskalt.
Ja, na, ich hatte wahrscheinlich Dortmund im Hinterkopf.
Ne? Ja, aber das ist aber
die Szene, wenn man sich, ja auch allein Richtung Tor.
Und, wenn man sich das natürlich, klar, ja. Aber dann siehst du die eine Dortmund-Szene, die wirklich krass war. Ich finde, hier in der ersten Halbzeit kann man ihm gar nicht so einen Vorwurf machen, da kommt er irgendwie noch an den Ball und den hält er auch noch sehr stark. Ne? Mhm. Aber das Tor selber macht er einfach.
Ich bin weit davon weg, ihm einen Vorwurf zu machen.
Nee, aber ich finde eigentlich, das sollte man sogar als Positives herausstellen, dass er eigentlich schon ziemlich kalt bleibt vorm Tor. Ja. Auch wie er ihn genau so schießt oder so schießen will, dass Vasil, weil er denkt, er muss irgendwann runtergehen, dann geht er genau über die Arme.
Wie beim Handball, ne? Neben dem Kopf.
Ja, also es war ein sensationelles Tor. Und ja. Ich habe zum Kollegen von mir, wollte ich schon einklatschen in dem Moment, wo er den Ball einigermaßen kontrolliert hat, weil mir klar war, den macht er rein.
Ja, ja, ja.
Ne? Aber war ein sehr schöner Moment, fand ich.
Ja, wunderschön, eigentlich der schönste des ganzen Spieles.
Stimmt, ja.
Weil was dann anfolgte, war ja nicht mehr so großartig. Aber ich glaube, der Derek, das sind auch so Momente, wo dafür gehen wir doch alle ins Stadion, dass einer sowas überhaupt in der Lage ist, umzusetzen.
Ja, ein wichtiger Moment, also in der Südkurve und also auch wenn man im Ausland war, also wie ich später, also so einen Moment zu genießen. Und das ist, was ich mit Elmalla bemerke. Also wenn er ein Tor schießt, ist es wirklich ein schönes Tor normalerweise. Also es geht nicht um, wie man auf Englisch sagen würde, Tap-ins. Also Tap-ins, also von also 2 Meter entfernt, macht er wirklich nicht. Ja. Also es geht um den Spektakel. Und ja, das war ein sehr attraktives Tor. Und wir haben früher mal Waldschmidt angesprochen. Seine Rolle müssen wir auch also erwähnen und ansprechen. Er war da und in der Lage, das zu kreieren und ja, endlich mal El Mala, also in der Woche davor gegen Bremen, also das war also natürlich von stark berührt, also aber trotzdem auch sehr kreativ von El Mala. Ohne El Mala geht's einfach nicht. Und wir müssen ihn genießen, das ist, was ich sagen würde. Ja. Also wir wissen gar nicht, also wir sind realistisch, wir wissen gar nicht, wie lange er bleibt. Aber wenn er da ist, hat er schon eine besondere Beziehung zu den Fans in Köln. Und wir wissen, was wir sehen. Und er hat die Gelegenheit, wirklich zu den Größen zu gehören. Also das ist, wie man jetzt, was ich jetzt sehe, ist ein bisschen zu früh, natürlich zu sagen, na ja, er wird zum besten Spieler aller Zeiten. Aber die Perspektiven sind also unglaublich groß, wenn man in Betracht zieht, dass er vor 6 Monaten bei Viktoria Köln gespielt hat und jetzt für den ersten FC Köln und schon unter den Besten in der Bundesliga und ja, wie Julian gesagt hat, also sehr kaltschnäuzig, also vor dem Tor und das sieht man mit jüngeren Spielern nicht die ganze Zeit.
Ja, ja. Wir sind, glaube ich, auch alle sehr glücklich, dass wir ihn haben und ich gebe Derek absolut recht. Du musst wirklich jeden Moment genießen. Also, dass man sagt, also, dass da jetzt so ein Spieler da ist, wir werden ihn nicht lange haben, das ist einfach so. Müssen wir aber jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Jetzt muss ich aber ganz klar mal ansprechen, dann hat der FC zwar die totale Spielkontrolle im restlichen Spiel, aber er macht nichts draus. Hätte man noch vehementer aufs 2-0 gehen müssen. Also, was ist danach passiert? Der FC wirkte irgendwie selbst passiv, weil von Pauli kam ja nichts. Die waren ja scheinbar zufrieden mit dem 1-0.
Ja, da würde ich sagen, vielleicht so die Phase zwischen 50. und 70. würde ich ihr recht geben. Ich finde, am Ende haben sie schon wieder mehr Druck erzeugt, der FC.
Ja.
Also ja, klar, da war ein bisschen luftleerer Raum und ist einfach nichts passiert. Vielleicht haben sie halt auch gemerkt, von denen kommt nichts und du willst dich, ja, du bist nicht mit aller Vehemenz aufs 2-0 gegangen. Ich finde, am Ende hast du es schon eher gemacht wieder, weil du halt auch gemerkt hast, von denen kommt nichts. Ja, klar, und dann ist ja wie immer die Weisheit, da muss er sitzen oder du musst es halt irgendwie über die Zeit bringen. Das hatte Derek ja auch am Anfang gesagt. Ja, und ich setze eigentlich auch oft auf den Faktor Gefühl, aber für mich war Pauli dermaßen weit außerhalb des Spiels. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein 1-1 fällt. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich die ganze Zeit. Und ich bin leider bestätigt worden. Das hat mich am meisten an der Sache gefuchst. Ich wollte ja eigentlich nur als Onkel hier gelten, aber es ist dann leider genauso gekommen.
Aber ich wollte nur sagen, es resultierte jetzt nicht aus der Stärke eines Gegners. Manchmal hat man ja das Gefühl, ist in der Saison ja auch häufiger gewesen, dass der FC sich vielleicht noch was verdient oder auch verdient, eben nicht verdient. Ich finde hier in dem Spiel, losgelöst davon, dass die Ergebnisse so die letzten 6-7 Spiele jetzt nicht mehr so prall sind, ich finde, in dem Spiel ist der Faktor Pech schon recht hoch mit dabei anzusehen.
Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass du dieses Pech immer mit einbeziehen musst. Weil das kann immer mal passieren, dass eine verirrte Flanke bei irgendwo ankommt und da steht irgend so ein großer Stürmer, der hält die Rübe rein und immer kann es mal passieren, dass ein Torhüter wegrutscht. Ist natürlich jetzt alles auch passiert, ne? Aber genau das hatte ich im Hinterkopf. Ne? Und habe ich auch gedacht, also mein Gott, also dieses Spiel, wenn du da jetzt die 2 Punkte verlierst, da wirst du dich die ganze Saison drüber ärgern. Das könnte uns auch noch blühen.
Glaube ich zum Beispiel nicht.
Ja, mag ja sein. Wissen wir aber heute noch nicht. Ne? Nee, so, und dann, ich wäre vehementer auf das 2. gegangen und zwar auch schon vorher. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass St. Pauli so viel Angst und Schrecken verbreitet, dass man da im Prinzip den Ball nur ständig zum Torwart zurückpassen muss. Das ist halt meine persönliche Meinung dazu. Und deswegen bin ich am Ende ja auch geplatzt, und zwar vor Wut. Ich hatte wirklich eine Wut, einen heiligen Zorn in mir, den ich schon lange nicht mehr gespürt habe, weil das so absehbar war. Also, ja, aber ich merke schon, ich bin da wahrscheinlich ja, nur, ein bisschen alleine.
Aber das stimmt ja dann nicht ganz, weil die hatten ja die Riesenchance. Also sie sind ja aufs 2-0 gegangen. Du kannst dann den Vorwurf machen, sie haben es nicht genutzt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie bis zur 90. sich den Ball nur hin und her gespielt haben. Ne?
Ich habe ja nachher auch gesagt, was war es jetzt eigentlich? Dummheit, Unvermögen oder Pech? Oder von allem etwas. Derek, wie siehst du das?
Eine Kombination, also wie immer. Ja, für mich war es sehr ärgerlich. Ich hatte eigentlich im Kopf also das Derby gegen Gladbach. Und da hat Köln einfach nicht so gut gespielt. Also zu passiv in der ersten Halbzeit. Und endlich mal konnte man nicht sagen, nee, das war also unverdient. Also Köln hat verdient verloren. Aber dieses Mal ärgerlich, weil Köln also 3 Punkte brauchte und eigentlich das verdient gehabt haben. Die Einwechslungen, normalerweise würde ich mal anschauen und denken, okay, das war vielleicht falsch, das war falsch. Dieses Mal wirklich nicht. Also ich konnte nachvollziehen, warum Meiner, obwohl er nicht so viel gespielt hat, obwohl er reingekommen ist, also mit seiner Schnelligkeit, das hat ein bisschen Sinn gemacht. Keins für Kraus, okay, Kraus, wie wir diskutiert haben, hat gut gespielt, aber Keins, da würde man denken, okay, das hilft, um zu versichern, dass alles nicht zu defensiv wird. Und dann endlich mal Lund für Waldschmidt. Lund hat in der letzten Zeit gar nicht gut gespielt. Das haben wir alle bemerkt. Aber es hatte wirklich nichts, aus meiner Sicht mindestens, mit den Einwechslungen zu tun. Manchmal geht es um die Haltung und das sehe ich als Kommentator, also jede Woche, also in allen Ländern. 1-0 in der 85. Minute, in der 90. Minute und wir gehen in die Nachspielzeit und die Mannschaft, die mit 1-0 führt, hat eine andere Mentalität und trägt diese Mentalität also in die Nachspielzeit und es ist, als ob man sagt, okay, das wird reichen und wir werden es nicht mehr, werden nicht mehr tun, was wir früher mal im Spiel gemacht haben und aber was komisch war das, und Julian hat es auch gesagt, dass wir also keine Spur von St. Pauli gesehen haben, also in diesem Spiel. Es war okay, aber was ich von St. Pauli gelernt habe als Kommentator, ist, dass diese Mannschaft nie aufgibt. Und manchmal geht es um eine einfache Chance und so war es in diesem Spiel. Wie gesagt, ärgerlich, frustrierend. Es ist also die Art, es ist ein Spiel, das wir vielleicht in 2 oder 3 Monaten zu diesem Spiel mindestens zurückblicken werden und sagen, ja, das war ärgerlich. Also ein Punkt und nicht 3. Ob es wirklich im Endeffekt ganz wichtig sein wird, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Aber 1-1 gegen St. Pauli in so einem Spiel war sehr enttäuschend.
Ja. Es war eine böse Überraschung.
Das war eine böse Überraschung.
Es gibt aber auch schöne Überraschungen.
Es gibt auch schöne Überraschungen.
Ja, gerade in der Adventszeit, wer kennt es nicht, die Adventskalender, die einzelnen Türchen, wo immer wieder eine Überraschung dahinter lauert.
Werbung.
Und so ist es auch bei der Bäckerei Vogt.
Ah,
ne?
Ja.
Heute
wunderbar.
Ist zum Beispiel das Angebot, 2 Laugenstangen, entweder nur mit Käse oder mit Käse und Speck, gibt es heute für 3 Euro. Aha. Für 2. Und diese Aktionen, Kalenderaktionen hat die Bäckerei Vogt den ganzen Dezember. Da gibt es verschiedene Sachen, Rabattcodes, Gewinnspiele. Und das zieht sich durch den ganzen Dezember bis zum 24. natürlich. Und da kann man sich erkundigen auf Instagram, Bäckerei Vogt. Oder man geht einfach in eine der 62 Filialen und lässt sich überraschen, was an dem Tag für eine Aktion ist. Ne?
Kann man nur weiterempfehlen. Und wenn der FC es, manchmal passiert das, nicht gebacken bekommt, die Bäckerei Vogt kriegt es gebacken. Und ich kann einfach nur sagen, ja, natürlich werde ich das jetzt auch in Ruhe probieren, aber mache ich gleich, wenn du sprichst, weil das sieht immer so blöd aus, wenn ich dann...
Ja.
Aber wie auch immer, geht rüber zur Bäckerei Vogt und die haben auch noch andere Sachen, selbstverständlich. Und wir werden es auf jeden Fall noch machen. Und an dieser Stelle, denke ich mal, nochmal ein großes Dankeschön und guten Appetit.
Genau.
Werbung Ende.
Ja, das wäre natürlich jetzt schöner gewesen am 2. Advent selber, wenn wir da mit 3 Punkten gestanden hätten. Ich gebe dir auch zu, ich weiß auch, was du meinst, aber ich hatte trotzdem nicht dieses Gefühl von, wir wollen es jetzt über die Zeit bringen, sondern wir waren schon noch in gewisser Weise aktiv und hatten dann auch die Chancen.
Ist das aktiv, wenn man an der Eckfahne sich das Ding da hin und her spielt, als würde man gerade gegen Manchester United spielen?
Ja gut, aber das sind so einzelne Aktionen, die jetzt, ja okay.
Also die Eckfahnenaktion zum Beispiel habe ich auch nicht verstanden. Wir haben gegen den Tabellen 17. da gespielt, der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und dann spielen wir da, als würden wir total in der Bedrängnis sein. Fand ich auch völlig unnötig und überflüssig. Und ist ja auch bestraft worden, weil die Zeit fehlte uns hinterher, um vielleicht nochmal zu antworten. Ihr merkt schon, ich bin immer noch ein bisschen auf dem Baum.
Ist halt ein Spiel der Konjunktive, aber ja, finde ich, gehört trotzdem irgendwo dazu.
Okay, es gehört zum Fußball dazu, Derek, aber es hätte unbedingt auch diesmal nicht den FC treffen sollen, oder?
Ja, genau. Das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung. Ich wollte auch sagen, also ich sehe diese Szene also mit der Bäckerei Vogt und ich bin weit weg, also weit entfernt und ich habe jetzt, wie ich es immer sage, ein bisschen Köln-Weh, wenn ich das sehe. Also ja, das wollte ich auch sagen.
Rüber. Wenn das noch gehen würde, ne, dass man das hier rüber beamen könnte, aber nur gut, wir arbeiten.
Also einmal durchreichen.
Ja, wie auch immer, am Ende ist es schiefgegangen und du ärgerst dich halt unfassbar. Es gab ja auch vorher noch einen kleinen Warnschuss, der Spieler Cizay hat ja noch mit der Hacke das Tor des Jahres machen wollen. Und da war ja schon so die erste kleine Unsicherheit da, ne, dass da noch was durchrutscht. Ne? Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen konzentrierter sein können. Und dann dieses Murmelding von irgendein Jones, Indiana Jones, keine Ahnung. Wie auch immer, der hat das Tor halt gemacht. Wie heißt er?
Ricky J. Jones.
Ricky J. Jones, genau. Hat er gut gemacht für St. Pauli-Fans. Die dürfen sich natürlich darüber freuen. Für uns war es natürlich eine Strafe. Aber am Ende müssen wir natürlich auch darüber diskutieren, dass der FC seit einigen Spielen auch ein bisschen was verloren hat an Schwung, finde ich. Also das Spiel an sich war, wir haben es alle schon gesagt, überhaupt kein Leckerbissen. Der FC hat auch nicht gerade überragt, war aber die bessere Mannschaft. Aber am Ende, ich finde so seit dem Derby, du hast es eben auch erwähnt, Derek, das war ja auch schon enttäuschend. Seitdem, finde ich, ist so ein bisschen das Spielerische raus. Täusche ich mich?
Ja, das ist so. Und das passiert natürlich während der Saison. Es ist nicht der Fall, dass man immer konstant bleiben kann. Aber ja, das haben wir bemerkt. Also gegen Gladbach war es nicht so gut, nicht gut genug, mindestens, wie gesagt, in der ersten Halbzeit zu passiv. Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt, also sehr gut begonnen mit diesem Tor in der, weiß nicht, 15 Minute von Kaminski. Ja. Aber danach ein bisschen flach und endlich mal besser, also in den letzten 15 Minuten. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Aufgabe eigentlich zu schwer war in den letzten 10, 15 Minuten, also mit zu viel zu tun. Und gegen Werder Bremen mittelmäßig, also und dann in den letzten 10 Minuten viel besser. Aber die Leistungen waren nicht konstant genug und das ist vielleicht, was verloren worden ist. Also im Vergleich mit den anderen Spielen, in dynamischen Dingen sehen wir so gute Dinge nicht so oft, also außer von Elmaler natürlich, wenn er von Anfang an spielt. Das ist auch interessant für mich, also wie der Kwasniok ihn benutzt, also entweder von Anfang an oder manchmal auf der Bank. Und das kann ich nachvollziehen, das ist eigentlich sehr klug, also mit einem jungen Spieler. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, jedes Spiel spielst du von Anfang an. Es dauert eine Weile, bevor ein Spieler also sich daran gewöhnt hat. Also und die Bundesliga ist eine schwere Klasse. Aber ob man wirklich ein bisschen Angst haben soll, das weiß ich nicht. Also es gehört dazu, manchmal im November und im Dezember nach einem sehr guten Start. Und für mich war es also erstaunlich, wie stark Köln war in den ersten 7, 8 Wochen dieser Saison. Also das war für mich ein Tiefpunkt gegen St. Pauli. Nicht, weil die Leistung selbst so enttäuschend war. Es war okay, aber weil wir das also alle gesehen haben. Und das kann einen Effekt haben, also für die Fans natürlich. 1-0 die ganze Zeit. Und dann ein Gegentor, ein Gegentor, das nicht sein soll, ganz am Ende. Das kann man ein bisschen weiter tragen, hoffentlich dieses Mal nicht. Und manchmal kann es auch helfen. Manchmal bringt es die Mannschaft zum Zeitpunkt, wo man denkt, okay, wir müssen zwei, drei Dinge besser machen. Aber wenn man die Tabelle anschaut, ist es nicht so ernsthaft. Es gibt Zeit. Aber ich würde sagen, man muss in Betracht ziehen, was Heidenheim macht, was Hamburg macht, Wolfsburg und so weiter. Ist ein bisschen enger als je zuvor.
Ja, es wird enger hinten. Das muss man auch sagen, ne, jetzt neben dem, dass das natürlich jetzt super ärgerlich war, gewinnen auf einmal andere Mannschaften und der Abstand jetzt auch zum Relegationsplatz, der ist nicht mehr ganz so groß. Also das war hat mal ein bisschen besser ausgesehen. Und hier, mittlerweile kommt hier in Köln auch eine Diskussion auf, und zwar sehr deutlich, weil selbst der Express hat jetzt wieder, der lange Zeit da in der Hinsicht sehr ruhig war, auch gesagt hat, der Kwasniok sollte umdenken, mehr Stabilität durch das Einführen einer, Achtung, ich sag das böse Wort, Stammelf. Also, dass man wirklich nicht mehr so oft und so wild wechselt und positionsfremd einsetzt. Ist das richtig oder ist das jetzt so ein bisschen Aktionismus, weil es gerade ergebnistechnisch nicht so läuft?
Ich glaube beides. Zum Teil war er auch zum Umstellen gezwungen, gerade was die Abwehr angeht. Das ist, glaube ich, auch ein der Hauptpunkte, warum so ein bisschen die Stabilität flöten ging zwischenzeitlich. Andererseits, glaube ich, hat man am Anfang der Saison teilweise auch immer wieder in Phasen der Spiele nicht herausragend gespielt und auch mit viel Glück gewonnen im unterm Strich in Mainz, in Hoffenheim. Das waren jetzt, unterm Strich waren das, klar, da gab es spielerische Glanzlichter, aber der hätte es niemals gewinnen müssen. Also auch so 50-50-Dinger, die dann mehr zu dir gingen, wie jetzt vielleicht gegen Pauli halt mal nicht der Fall. Und klar, eine Stammelf bringt immer Stabilität, aber vielleicht könnte trotzdem Pauli jetzt so der Beginn einer gewissen Achse jetzt gewesen sein, dass er jetzt zumindest auf die letzten Spiele Kraus durchgehend einsetzt, da auf der Position, Martel natürlich hinten lässt, Vandenberg wird von Spiel zu Spiel jetzt sicherer und besser, das spüre ich schon. Also die Forderung kann ich verstehen, aber zum Teil kann ja vielleicht trotzdem Pauli da ein Anfang gewesen sein. Ist jetzt nur die Frage, wie er dann da mit El Mala operiert jetzt weiter, ne?
Ja, das.
Das ist so das. Aber so, ich glaube, viel Sicherheit erlangt eine Mannschaft auch dahin, dass es hinten sicherer wieder ist und fester und kompakter. Und wenn du jetzt Martel, Vandenberg, Kraus da hast und eigentlich auch ein Schwäbe in einer guten Form, dann ist das, glaube ich, schon mal ziemlich wichtig, auch für die nächsten zwei Spiele. Gerade auch mit Blick auf Leverkusen jetzt.
Da reden wir natürlich auch gleich noch drüber. Leverkusen wird ja interessant. Was aber uns auch positiv zu bemerken ist, wir haben ja eben schon Tom Kraus herausgestellt und El Mala sowieso. Aber natürlich auch Raff Vandenberg, der ja auch jetzt nach seiner Verletzung ziemlich ins kalte Wasser wieder geworfen wurde. Letzte Woche in Bremen schon, wo Derek dabei war. Und auch jetzt, ich finde, das macht wirklich Mut, wie ihn da hinten relativ souverän zu sehen. Wir haben ja alle schon so ein bisschen geahnt, das könnte mal ein sehr wertvoller Spieler werden und er ist dabei, das zu bestätigen, oder?
Ja, Vandenberg wird ganz wichtig sein, habe ihn bei Middlesbrough gesehen und er kann also viele Dinge anbieten. Das war also letzte Woche sehr schwer in Bremen für ihn, natürlich als Ersatzspieler so früh, hat es nicht erwartet, also die Verletzung mit Dominik Heinz. Und hat gut gespielt und auch in diesem Spiel und könnte vielleicht fast zum Abwehrchef werden. Und das braucht Köln vielleicht ein bisschen. Martel hat diese Rolle übernommen. Natürlich wissen wir alle, wie schwierig es ist ohne Hübers, ohne Kilian, ohne Optionen in der Kette. Und das müssen wir auch vielleicht analysieren, die Tatsache, dass auf der einen Seite ist es nicht so sauber gelaufen, also in der Abwehr mindestens, aber ohne Hübers, ohne Kilian, ohne solche Spieler wird's immer knifflig. Aber Es war für mich interessant, was du gesagt hast, Ralf, also zum Thema Stabilität. Und ja, das erinnert mich ein bisschen an letzte Saison mit Struber. Und das war im Herbst. Also es war ein bisschen also Hurra-Fußball und dann plötzlich sehr also defensiv und hat eigentlich geklappt. Aber habe nicht das Gefühl, dass das Kwasniok das macht. Mal schauen. Also ich bin gespannt zu sehen, ob er der Meinung ist, okay, wir müssen jetzt denken, ja, die Abwehr muss besser laufen und die Null muss stehen. Ja, das ist vielleicht eine Entscheidung. Es wird natürlich helfen, dass Van den Berg da ist, dass er da in der Kette helfen kann. Aber das ist eine Frage. Gegen Leverkusen wird so sein, dass man ja natürlich ein bisschen defensiver stehen muss, aber vielleicht nicht bei jedem Spiel. Union zu Hause danach, glaube ich, das hat also ein anderes Gefühl, würde ich sagen. Aber ja, es ist eine interessante Entscheidung und Diskussion in diesem Moment.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch gesagt, dass Pauli vielleicht so ein Entscheidungsspiel ist, in welche Richtung es geht. Aktuell würde ich mal sagen, wir sind ja immer noch von der Platzierung her alles super.
Aber, sogar verbessert.
Ja, aber der punktetechnisch ist es halt dann nach unten hin, da sollte man schon noch hinschauen, weil es ist ja auch gerade dabei, die Tabelle sich so ein bisschen aufzuteilen. Ne? Das sieht man ja, ne? Dass dann jetzt ein Abstand nach oben ist. Ja, machst du dir Sorgen?
Nee. Ich habe mir aber vorher jetzt keine riesigen Ambitionen gemacht. Also von daher, ich finde die 18 Punkte, die hätten natürlich super geklungen, gerade natürlich mit dem Puffer, den du dir auf Platz 17 jetzt aufgebaut hättest, der jetzt trotzdem noch sehr groß ist, aber der wäre ja dann umso größer gewesen. Und das ist, wie Derek eher sagt, es gibt immer wieder Phasen von Teams, die dann wieder reinkommen. Dann hat Heidenheim jetzt zweimal in der Nachspielzeit gewonnen. Hamburg mit zwei super emotionalen Siegen, die sie aber auch nicht die ganze Saison so tragen werden. Das ist ganz normal. Und du hast jetzt gerade eine Phase, wo es wirklich knirscht und wo der Sieg jetzt, glaube ich, aber für die Birne natürlich gut getan hätte. Andererseits hast du natürlich jetzt so ein Spiel, wo du auch wieder so einen emotionalen Schlüssel umdrehen kannst. Ne?
Also, deswegen, ja, definitiv.
Klar, das Mittelfeld oder das untere Mittelfeld ist jetzt super breit, quasi bis Platz 16. Ich glaube aber schon, dass du dich da auch wehren und verteidigen kannst und da in den Gefilden dich schon noch behaupten kannst, ohne zu nah an die Abstiegsränge ranzukommen. Dafür hast du ja auch noch wichtige Spiele jetzt gerade in der Hinrunde, wenn du jetzt den Januar mitnimmst, ne? Mit den Heimspielen gegen Union und gegen Heidenheim.
Ja.
Ne? Plus halt zwei, ich sag mal, anderthalb Bonusspiele.
Jetzt kommt auch eine Diskussion, die ich jetzt auch so ein bisschen verfolgt habe, so im Netz auch und auch mit Kollegen. Das ist doch eine sehr große Abhängigkeit. Wir haben da letzte Woche schon mal rangekratzt von El Mala da, ist, dass das Offensivkonzept eigentlich nur Said El Mala heißt.
Ja gut, was ist Bayern ohne Harry Kane?
Ja, kann man natürlich jetzt auch sagen.
Also wenn man sollte sich eigentlich freuen, so einen herausragenden Spieler zu haben. Und wenn man jetzt ganz böse ist, was Derek ja auch gesagt hatte, oder was dazu ist gesagt, eigentlich läuft es seit Gladbach nicht und seitdem steht er in der Startelf, also nachher ist es auch noch schuld.
Naja. Ja, so weit kommt es dann auch noch.
Nein, aber also ich will sagen, eine Abhängigkeit schafft sich ein Spieler immer mit herausragenden Fähigkeiten. Und das ist vollkommen klar, wenn der fehlt, dass dann was fehlen würde. Aber davon leben Spieler dieser Klasse und davon leben auch Teams insgesamt.
Ja, also, es fällt halt auf, dass ein paar andere Spieler, die am Anfang sehr oft getroffen haben, wie Bülter.
Ja, das ist. Aber ich glaube, das ist halt so das, da hatte ich auch mit Leuten drüber gesprochen oder manche gefragt, ja, wie ist das? Das ist halt auch so, sonst wären Marius Bülter nicht im Sommer zum FC gekommen. Der hat ein gewisses Bundesliga-Niveau, aber der hat halt diese Wellen. Wie letzte Woche hatten wir auch über Jan Thielmann gesprochen, da sehe ich das genauso. Der hat auch diese Wellen. Der wird auch vielleicht mal im Januar dann vielleicht in drei Spielen wieder zwei Tore und eine Vorlage machen, aber der hat halt auch diese Wochen mit drin. Und das zieht sich durch die ganzen Karrieren. Das zieht sich ja auch durch eine Karriere von dem Luca Waldschmidt. Also alle Spieler sind aus einem gewissen Grund immer bei einem gewissen Verein. Außer sie sind so herausragend und am Anfang ihrer Karriere. Und das ist jetzt El Mala. Das ist so meine Herleitung.
Ja, ist ja auch was dran, ne? Also, Derek, wie siehst du es?
Ja, ich glaube, dass das eigentlich der Fall ist, dass also solche Spieler wie El Mala ganz wichtig sind, also für Spektakel sorgen. Aber es gibt andere in der Mannschaft, die einen Beitrag machen können. Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel, ich muss zuerst mal sagen, ich glaube, dass der Kader eigentlich breit genug ist. Ich glaube, dass der Kader sehr gut aufgestellt worden ist, also Hut ab. Das war also nicht zu erwarten vielleicht im Sommer, aber sieht sehr gut aus. Es gibt vielleicht zwei Lücken, die man vielleicht im Januar füllen will, mal schauen. Und wie gesagt, also ich würde nicht unterschätzen, was in der Abwehr passiert ist. Und das ist sehr schwierig, also für jede Bundesliga-Mannschaft, wenn Führungsspieler wie Hübers nicht mehr da sind. Und man muss andere Dinge probieren. Und das ist, was passiert ist. Es gibt natürlich Erfolge, also innerhalb dieses Kaders und andere Spieler, die nicht so gut gespielt haben. Ich glaube, dass Kaminski vielleicht in den letzten Wochen nicht so effektiv gewesen ist, aber habe also im Bauch das Gefühl, dass das mit seiner Rolle zu tun hat. Und das war in Wolfsburg auch so. Das habe ich bemerkt, dass er also nie konstant in einer Stelle leisten konnte. Manchmal rechts, manchmal links, manchmal als Außenstürmer sozusagen. Man muss ein bisschen mehr von Kaminski sehen. Bülter, wie gesagt, also hat viel Erfahrung. Aber was ich mit Bülter schätze, ist, dass er nicht nur Tore schießt, sondern auch in anderen Aspekten hilft, also mit Laufwegen, also gegen den Ball, und das sollen wir auch nicht unterschätzen. Also kein Panik für mich momentan, auch wenn die Ergebnisse nicht so gut gelaufen sind. Ich würde sagen, das Heimspiel gegen Union fühlt für mich ganz wichtig. Das ist gegen einen Konkurrenten, also mittendrin, würde ich sagen, Union. Also wenn ich das Spiel analysiere und jetzt eine Vorschau mache, würde ich denken, keine Ahnung. Also Köln könnte gewinnen, Union auch, unentschieden. Und also ein Maßstab sozusagen. Aber jetzt, ich würde es so sagen, hätten wir im Sommer gesagt, naja, Köln, also vielleicht auf Rang 9, Rang 10, Rang 11 am Anfang, hätten wir alle gesagt, okay, das können wir akzeptieren. Das ist okay, das ist normal. Und ja, es ist ein bisschen enger gewesen, also mit Mannschaften wie Hamburg und Heidenheim, die jetzt besser spielen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass Köln mithalten kann. Und endlich mal, also Europa wäre ein Traum, aber wohl unwahrscheinlich. Aber ich würde vermuten, dass Köln ganz klar die Klasse hält.
Das würden wir natürlich sofort unterschreiben hier alle. Es ist halt immer so ein bisschen die Angst da, dass man irgendwann halt dann wieder einen Absturz hinlegt. Aber wir haben ja da eine gewisse Erfahrung, und da bin ich an dem Punkt. Leute, ich muss es euch sagen, das Buch ist da. Na, also 25 Jahre 1. FC Köln, 2000 bis 2025 Fahrstuhljahre haben wir es genannt, ne? Und das Buch ist jetzt da, die erste Teillieferung, es kommen die Tage noch mehr rein. Und wer noch bestellen möchte, um das noch zu Weihnachten sozusagen unter einen Baum zu legen, der sollte es wirklich schnell machen. Also in den nächsten Tagen auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man auf der sicheren Seite sein will, halt, ich sag mal, direkt nach der Ausgabe oder halt dann bis zum 14., 15., 16. die Bestellung noch platzieren. Wir werden auch noch eine Online-Präsentation machen. Wir werden das Buch auch nochmal extra vorstellen. Kein Podcast, wird auch nicht auf Spotify zu hören sein. Aber ihr könnt es natürlich bei YouTube sehen, machen wir aber später. Das nur an dieser Stelle. Und jetzt reden wir darüber, wie wir in der Chemiebrache überstehen können. Also, wie würdest du gegen Leverkusen spielen?
Am liebsten erfolgreich.
Gut, dann nehmen wir das so.
ich glaube, ich würde es so machen, wie Kwasniok es häufiger gemacht hat. Und das ist ja auch das, ich habe den Expressartikel zum Thema Stammelf jetzt nicht gelesen, aber wenn die Folge jetzt wäre, dass sie wollen, dass dieselben Elf spielen wie gegen Pauli, würde ich das für unklug halten. Ich würde auf jeden Fall wieder so einen Spieler reinziehen, der ein positives Erlebnis gegen Leverkusen hatte, vielleicht sogar sein bestes Karrierespiel. Und ich würde Linden Meiner reintun, zum Beispiel.
Das heißt?
Ich würde auf Dreierreihe vorne schnell und vielleicht Elmaler dann sogar wirklich als Neuner, Kaminski, Elmaler, Meiner, irgendwie alle drei vorne wirbeln.
Also Elmaler nochmal auf der Neun.
Zur Not ja, weil du wirst da eh nicht viel mit Strafraumpräsenz und sonst was machen können. Du musst schnell in die Spitze kommen, schnell umschalten können und dann hinten ähnlich sortiert spielen wie jetzt. Aber ich würde so als Überraschungsfaktor würde ich den Faktor Meiner mit reinnehmen und vielleicht war es ja schon mal ein kleiner Wink, dass er jetzt reinkam gegen Pauli, um so ein bisschen anzuschmecken und war halt auch dem Spiel eigentlich, weil es dem Spiel eigentlich auch ideal war und gut tat, dass er reinkam, auch wenn er da hätte eigentlich eine Riesenchance, hätte er sogar selber, naja, egal. Aber vielleicht hat er sich das für Leverkusen aufbewahrt. Auf jeden Fall mit diesem Überraschungsfaktor würde ich dann doch versuchen anzutreten.
Ja, Derek, dann bin ich mal auf deine Spielgestaltung gespannt. Gegen Leverkusen, ne? Die haben jetzt gerade auch verloren, aber sind trotzdem ja, gut. Nee. Ne?
Das ist eine sehr interessante Idee mit Meiner. Er spielt selten heutzutage, aber was Leverkusen anbieten kann, ist Schnelligkeit. Und Meiner kann da helfen, also nicht nur mit Ball, sondern auch gegen Ball. Ja, ob Sebulonsen wirklich zur Dreierkette gehören soll, in diesem Fall, das weiß ich nicht. Das könnte sehr gefährlich sein gegen Leverkusen. Aber Fakt ist, dass Leverkusen auch unberechenbar gewesen ist. Das haben wir am Wochenende in Augsburg gesehen. Also ich habe das Pokalspiel in Dortmund kommentiert und da waren sie sehr solid, also als Block gespielt und nicht so viele Chancen erarbeitet, aber Poku finde ich sehr gefährlich und spielt normalerweise links, kann auch rechts agieren. Also ich würde denken, ja genauso wie Julian, nicht die ganze Aufstellung wie gegen St. Pauli. Elmaler als Mittelstürmer, ja, bin mir nicht sicher, ob das dieses Mal klappt. Aber wenn Meiner spielt, dann ist das logischer. Also und ich mag eigentlich diese Idee von Meiner. Also ja, genau.
Wir lassen uns doch mal überraschen, was der Kwasniok dann macht, weil der überrascht uns ja sowieso wieder mit was ganz anderem. Ja.
Und ich muss auch sagen, also du hast es ja direkt dann kommentiert, das Pokalspiel, also wie sie die Tore rausgespielt haben, also ich nehme das Abseitstor mit rein.
Ja.
Das war schon herausragend. Also muss ich sagen, also die spielen schon wieder einen feinen Ball und haben auch eine gewisse Selbstverständnis unter Julmann. Haben jetzt allerdings natürlich auch wieder zwei Ligaspiele verloren. Also das Dortmund ja auch vor und jetzt das Augsburg-Ding. Gut, jetzt müssen wir mal schauen.
Aber für den FC wäre es natürlich auch eine Chance. Du hast es, glaube ich, eben gesagt. Ich sehe das genauso. Gerade in so einem emotionalen Spiel, manche nennen es ja Derby, für mich nicht. Derby Light maximal, ne? Also für mich ist Gladbach Derby. Aber gut, es ist natürlich schon was Besonderes. Also gibt es ja nichts dran zu mäkeln. Wenn man natürlich da gewinnt, guter Freund von mir, leider schon verstorben, hat immer gesagt, ne, Stefan Siebrasse, schöne Grüße in den Himmel. Der hat damals immer gesagt, wenn sie verlieren, ist es kein Derby. Wenn der FC gewinnt, dann war es ein Derby.
Also ja, das wollte ich fragen. Also in den Sendungen auf Englisch haben wir immer diese Debatte. Und also vor diesem Spiel sagen wir immer, ist es ein Derby oder nicht? Und ich versuche immer, also Nachbarschaftsduell zu erklären, also ja, zu den Leuten im Ausland. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, eine große Herausforderung, das zu tun. Aber ob es ein Derby ist, vielleicht nicht.
Aber es ist aber halt wirklich, wie du sagst, es ist halt einer dieser Marker. Also wenn du da gewinnst, wird das in den Saisonhöhepunkten da sein. Und das ist ja jetzt in der Phase, wo viele schon so ein bisschen diese Unruhe haben, rutschen wir wieder rein. Wäre das jetzt, der Zeitpunkt könnte schlechter sein, ne?
Der Zeitpunkt ist super passend. Also gerade jetzt, wo du so ein bisschen drohst, diese Anfangseuphorie zu verlieren, die hatten wir ja hier, ne? Die ist ja so ein bisschen weg. So, und wenn du dann natürlich dann da gewinnst und auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht das noch umsetzt, ne? Ich meine, ich erinnere als Davy Selke da damals die Geschichte, ne? Und ja. Also, das war ja ein Kampfspiel ohne Ende, ne? Und auf dem Matsch dann diesen Diver anschließend von Jonas Hector und sowas alles. Das ist ja dann, das sind ja Dinge, die bleiben hängen, ob Derby oder nicht, dann ist es auf jeden Fall ein geiler Sieg. Wenn du so ein Ding mal wieder schaffen würdest, ne, dann hast du auch wieder eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Emotion, die du auch dann mit in die Winterpause bald nimmst. Also wäre schön, wenn das klappen würde, ne?
Kann auch ein heroischer Punkt sein oder so. Aber irgendwie auf jeden Fall was, ja, wo man sich so dran erinnert und das vielleicht auch noch wirklich den Auftrieb gibt, weil ich finde auch, Union ist ein wichtiges Spiel, wie man dann letztendlich wirklich in die Winterpause reingeht, weil es wirklich komplett offen ist. Ne?
Tja.
Und das ist ja auch wieder das Pikante, pünktlich zum Weihnachtsmann kommt Knecht Ruprecht Baumgart noch vorbei oder so.
Ja,
ne?
Na gut, das ist ja dann wieder die spezielle Sache. Ne? Das wird ja auch wieder interessant. Da wirst du wahrscheinlich auch interessiert zuschauen dann. Ne? Oder bist du eingeteilt schon fürs Wochenende? Hast du schon ein Spiel?
An diesem Wochenende habe ich, was habe ich hier, vergesse jedes Mal, ich habe eigentlich Bayern-Mainz am Sonntag.
Ah, also, ja. Könnte auch interessant werden, aber gut.
Ja, ja, und dann Leipzig-Leverkusen, also vor der Pause. Also,
aber du darfst jetzt hier bei uns natürlich den FC tippen, das Spiel. Also wie es ausgeht, und du musst treffgenau treffen, und dann schicke ich dir ein 5-Liter-Fässchen nach Boston.
Das Spiel gegen Leverkusen, meinst
ja,
du?
Ja, FC gegen Leverkusen, wie es ausgeht.
Ich tippe auf, okay, ich habe ein gutes Gefühl, das sage ich auf Kölsch. Ein gutes Gefühl. Ich bin der Meinung, dass Köln einen Punkt gewinnt. Also ich tippe auf 1-1 und Köln wird das erste Tor erzielen. Ich sage durch Elmala. Und könnte sein, dass Leverkusen ausgleicht. Aber ich tippe auf 1-1. Ich bin optimistisch hier in Boston.
Das hört sich gut an. Julian, du hast letzte Woche 6-1 für den FC getippt. Also 1 hat tatsächlich St. Pauli auch geschossen.
Siehst du, das wusste ich.
Aber seine Feier ist wahrscheinlich nicht ganz so groß ausgefallen.
Nee, nicht ganz. ich glaube, ich bin aber auch eher bei diesem Punktgewinn von Derek. Ich sag 2-2.
2-2. Okay, dann bin ich heute mal derjenige, nachdem ich ja schon die ganze Zeit heute ein bisschen rumgeungt habe. Ich sage 1-4. Punkt.
Tippst du doch immer, wurde mal im Kommentar geschrieben.
Nein, nicht immer. Letzte Woche habe ich nur 2-1 für den FC getippt.
Der 1-4 Friedrichs.
Also, ja, diesmal aber ist es ein 1-4. Ja. Angelehnt an dieses wunderbare Spiel, als Novakovic und Podolski wahrscheinlich ihre beste Leistung zusammengebracht haben.
Wo er hätte vom Platz fliegen müssen.
Wo Podolski eigentlich hätte vom Platz fliegen können, jedenfalls laut Rudi Völler.
Ich war
der Meinung, das war völlig okay, wie den Schürrle weggehauen hat.
Ja, ja, genau.
Das war okay. Nein, die Tipps nehmen wir gerne entgegen.
Ich würde das übrigens nicht gerne nehmen, weil wir sind nicht abgestiegen da am Ende, doch?
Doch, wir sind am
Ende abgestiegen. Doch, ja eben. Also dann ist das ja eigentlich ein schlechtes Zeichen.
Ja, dann nehme ich auch 5-1.
Okay, dann mach 5-1.
Mach ich.
Also, siehst du, wenn das so einfach geht.
Wenn das so ein schlechtes oben ist, dann nehme ich 5-1. Ja, ne? Also wird, weil der Wahrscheinlichkeitsfaktor ist jetzt nicht gestiegen.
Wird eng, dass Leverkusen ein Tor schießt, meinst du?
Derek, wir haben dir ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen.
Ja.
Hat riesengroßen Spaß.
Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das erste Mal also für mich bei euch. Ich höre sehr gerne. Und es war sehr schön, endlich mal also mit dabei zu sein.
Ja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann auch mal persönlich hin. Ich habe ein paar schöne Ausschnitte gesehen. Du bist ja auch ab und zu noch hier, ne? Bei Zeigler habe ich dich mal gesehen. Das war ja auch sehr schön in Wuppertal. Ja.
Nee, das war super eigentlich, eine tolle Erfahrung, das erste Mal in Wuppertal. Und ja, ich liebe einfach den deutschen Fußball, das muss ich sagen. Und Köln natürlich gehört dazu. Ich muss immer also live on air ein bisschen neutral sein, aber in der Freizeit sage ich immer, ja, meine Mannschaft ist der erste FC.
Und als er damals das Tor von Marcel Risse gegen Gladbach kommentiert hat, meine ich, hätte man es ein bisschen rausgehört, dass er jetzt auch nicht nur neutral da sich gefreut hat. Also schenk uns bitte öfter noch solche Momente gemeinsam mit dem FC, du begleitest es dann und wir freuen uns darüber unheimlich. Nochmal ein großes Dankeschön.
Auf jeden Fall. Schöne Weihnachtszeit vor allen Dingen auch.
Ebenso.
Ja. Dann auch dir ein großes Dankeschön.
Dir auch.
Euch natürlich auch. Und würde sagen, nächste Woche geht's weiter. Und ich glaube, ich habe es im Ruin, wie man so schön sagt, es könnte was zu feiern geben. Ich sag's einfach mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.